Meine lieben Gläubigen, ich danke Ihnen da wirklich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich das, was ich hier bieten sollte, auch umsetzen kann. Doch hoffe ich, dass wir gemeinsam in einem echten Wohlwollen versuchen, Grundfragen des menschlichen Lebens zu betrachten. Dabei möchte ich heute vorausschicken, damit Sie mich in etwa recht verstehen und vielleicht nicht ab und zu sagen, es klingt wie eine Vorlesung und es ist zu wenig Theologie dahinter, möchte ich Ihnen nur kundtun, dass für mich es so sein muss, dass menschliche Erkenntnis, Erforschung der Natur übereinstimmen muss mit der Offenbarung. Für mich gibt es nämlich eine zweifache Offenbarung. Die Offenbarung durch das Wort und die Offenbarung durch die Natur. Und beides muss stimmig sein. Und es ist für uns wichtig, dass wir heute auf der Höhe dieser Zeit im Glauben so gefestigt sind, dass wir allen Antworten, die aus Wissenschaft und Forschung kommen, vollkommen gerecht werden. Wir haben gestern von den Grenzen des Machtes gesprochen, um in etwa abzustecken, wo wir uns bewegen können, wo wir uns bewegen sollen und wo wir mit Ehrfurcht zurückstehen müssen aus Liebe zu uns und aus Liebe zur Natur. Heute ist nun die Frage für uns gekommen, ja, können wir uns bewegen? Warum können wir uns bewegen? Die Frage der Mensch und seine Seele. Wenn ich dieses Thema hier angesetzt habe, so deshalb, weil sich an dieser Frage grundsätzlich entscheidet, ob es einen Glauben überhaupt geben kann. Und hier entscheidet sich auch, ob ein Glauben ja überhaupt ein Leben Sinn haben kann. Damit Sie das alles so voll verstehen, möchte ich nur kurz darauf verweisen, dass bis in den letzten Jahrzehnten herauf immer mehr sich der Gedanke durchgesetzt hat, dass der Mensch eine Einheit darstellt und stirbt. Denn er besteht eben nur aus seinem Körper. Das ging so weit, dass man selbst aus dem Rituale Romanum das Wort Anima Seele gestrichen hat. Und um Ihnen dies in etwa klar zu machen, wie das Denken war und zum Teil noch ist, möchte ich Ihnen hier nur aus einem Vortrag kurz vorlesen, die der Nobelpreisträger George Wald vor der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Amerika 1974 gehalten hat. So schreibt und so sprach er: Vor 3 Milliarden Jahren entstand das Leben. Vor 2 Millionen Jahren entstand der Mensch. Vor 400 Jahren schrieb eine in der richtigen Weise organisierte Kollektion von Molekülen, genannt William Shakespeare, den Hamlet. 100 Jahre später eine andere Kollektion von Molekülen, genannt Isaac Newton, die Principia. Vor 150 Jahren schrieb eine weitere in der richtigen Weise organisierte Kollektion von Molekülen, genannt Ludwig van Beethoven, die 9. Symphonie. Wenn du eine in der richtigen Weise organisierte Kollektion von Molekülen, den Hamlet, schreiben siehst, so zeigt dir das, wozu Moleküle möglicherweise fähig sind. Und du hast ein bisschen mehr Chemie gelernt. Ein Nobelpreisträger vor etwas mehr als 10 Jahren, eine volle Definition des Menschen. Du und ich, wir sind nichts anderes als ein biochemischer Prozess. Und wenn ein Gedanke sich in uns findet, haben Moleküle sich entsprechend gekreuzt. Daher, meine lieben Gläubigen, wollen wir uns heute die Frage stellen: Ist dem so? Gibt es eine Seele oder gibt es keine Seele? Wir müssen hier, und folgen Sie mir mit Aufmerksamkeit, ich will versuchen, mich etwas klar zu fassen, soweit mir dies möglich ist, denn wir müssen heute grundsätzlich die Frage aufrollen. Dabei müssen wir zunächst von einer Tatsache ausgehen, die allgemein anerkannt wird. Und diese Tatsache lautet, dass wir sterben müssen. Du und ich. Einmal geht es zu Ende. Das weiß jeder. Mit dem hat sich jeder im Leben abzufinden. Und vielleicht haben Sie schon einen Kurs für Sterbevorbereitung besucht und stehen somit in einer völligen Gelassenheit im Blick auf Ihr Ende in Ihrem Leben. So gut, so schön. Doch eine Frage stellt sich hier zudem noch. Könnte es vielleicht nicht sein, dass du den Tod überdauerst, dass du in deiner ureigenen Person den Tod überlebst und dir jenseits des Grabes in deiner Ureigenheit gegenüberstehst? Ja, könnte es vielleicht dann noch sein, dass diese deine Eigenart, sagen wir deine Identität, dass diese Identität in der Eigenart geprägt und gekennzeichnet ist von deinem Lebenswandel hier im Jetzt, vom Lebensvollzug vor deinem Tod. Für den Philosophen Leibniz war die Frage, dass der Mensch in seiner Identität fortbesteht, eine Selbstverständlichkeit, weil es nur dann möglich ist, den Lohn bzw. die Strafe für meine Handlungen entgegenzunehmen. Nun aber will man heute nicht so sehr von Lohn und Strafe sprechen. Aber könnte es nicht vielleicht sein, dass du in deiner Ureigenheit überlebend, in einer Raum- und Zeitlosigkeit jenseits des Grabes, so mit dir fertig werden musst, wie du da bist? Die Frage der Identität des Menschen, seiner Person, meine lieben Gläubigen, ist aber nicht nur eine Frage, die hier ansteht, und zwar nicht nur für den Glaubenden. Diese Frage muss sich heute auf der Höhe des momentanen Wissens jeder Bürger stellen. Die Frage aber ist auch andersweitig bedeutsam. Sie wissen, dass man im letzten Vierteljahrhundert vor allem aufgrund der Transplantationen abgerückt ist vom Kriterium für den Tod, nämlich Atmung, Herz- und Kreislaufstillstand, und übergegangen ist zur Beurteilung des Vorhandenseins von Hirnströmen. Das klingt so ganz einfach und sehr sinnvoll. Man kann das doch messen, aber da ist noch eines passiert. Hat man früher den Personengedanken auf den ganzen Menschen, auf den ganzen Körper bezogen, so hat man nun die Person des Menschen auf das Gehirn eingeschränkt. Dabei noch Folgendes: Wir brauchen ja das Gehirn nicht für alle personalen Reaktionen. Denn was ist schon Mensch? Was ist Person? Jemand, der sprechen, der erkennen und der reagieren kann. Das ist ein Mensch. Und diese Fähigkeiten, die sind eben angesiedelt im linken Scheitellappen, sodass man den Mensch und seine Person sagt, wir sagen, Mensch ist ein Stück des Gehirns, nicht einmal mehr das ganze Gehirn ist der Mensch. Nun aber, wissen Sie, das Denken, Erkennen und Sprechen bei manchen Krankheiten, ich nenne hier nur einmal die Alzheimer-Krankheit, oft nicht gegeben ist, wobei dieser Mensch noch atmet und das Herz schlägt. Ist dieser Mensch schon tot? Kommt es vielleicht so, und diese Gefahr hat man in etwa auch erkannt, dass man neben den mongolistischen Embryonen schließlich auch die Senilen für tot erklärt? Sie sehen, und das geht nicht. Sie können die menschliche Person nicht mit Denken, Erkennen und Sprechen gleichsetzen. Sie können also nicht den Menschen mit einem Stück Hirn gleichsetzen. Ja, so sagt man, dann aber vielleicht doch mit dem Bewusstsein. Ist doch das Bewusstsein dasjenige, was uns Erkennen, Sprechen und Denken erst bewusst macht? Daher heißt es, Person und Mensch bist du, wenn du Bewusstsein hast. Was ist nun Bewusstsein? Bewusstsein hat jemand, der auf Fragen antwortet, der auf Schmerzstimulationen Reaktionen zeigt und der, wenn man ihn anspricht, die Augen aufmacht. Nun aber gibt es gerade bei Hirnstammblutungen jene Erscheinungsformen menschlichen Lebens, wo jemand überhaupt keine Reaktion mehr zeigt, keine Bewegung, überhaupt keine Reaktion. Man müsste diese Menschen, man hat sie früher für tot erklärt. Durch die Elektrophysiologie ist es aber gelungen, herauszufinden, dass beim Ansprechen dieser Menschen gewisse Reaktionen sich zeigen, die sinnvoll eine Antwort geben. Das heißt, wir müssen heute sagen, der Mensch hat Bewusstsein, unter Umständen auch in der Bewusstlosigkeit. Darf ich in diesem Zusammenhang ein Beispiel nennen, das in der vorigen Weihnacht ganz Italien tief erschüttert hat, den Fall Patrizia Fucca. Das Mädchen war an Krebs erkrankt. Es war hoffnungslos. Man brachte es in die Spital in der Heimatstadt. Am 26. Dezember ging das Mädchen in ein tiefes Koma hinein, woraus man normalerweise nicht mehr erwacht. Nach gewisser Zeit spricht das Mädchen, und zwar automatisch jeden Satz nach, den der Arzt vorspricht. Ähnliche Fälle kennen wir bei Sauerstoffmangel. Und schließlich versank das Mädchen noch einmal in eine Komasituation. Und als das Herz zu schlagen aufhörte, sagte man den Eltern, das Mädchen ist gestorben. Der Arzt versuchte noch einmal eine Herzmassage und siehe, nach 2 Minuten kam das Mädchen wiederum zu sich. Es sank noch einmal in ein tiefes Koma hinein und auf einmal plötzlich zeigte sich das Mädchen wie wach, begrüßte den Arzt, sprach mit ihm und der Arzt fragte, wie war es, das Mädchen sagte, es war so herrlich, so licht, so wunderschön. Ich habe mich mit Freuden und Innerlichkeit wohlgefühlt. Dann ersuchte das Mädchen, es möchte die Eltern sprechen. Das Mädchen sprach noch eine Viertelstunde lang mit den Eltern. Dann schickte sie der Arzt hinaus und sprach selbst noch mit dem Mädchen. Es wurde müde, es schlief ein und es starb. Ich nenne Ihnen dieses Beispiel deshalb, weil hier so tief heraufkommt, wie breit und vielschichtig das menschliche Bewusstsein ist, so dass heute namhafte Hirnphysiologen, ich brauche hier die Namen nicht zu nennen, sondern grundsätzlich gesagt werden muss, dass wir Bewusstsein neu zu definieren haben. Man hat gesagt, Bewusstsein ist immer verbunden mit sogenannter Intentionalität, das heißt mit einer Ausgerichtetheit. Doch es gibt auch Bewusstsein, wo jemand nicht auf etwas ausgerichtet ist. Dann hat man gesagt, Bewusstsein hängt zusammen mit Reflexion, das heißt mit Selbstbezug. Aber es gibt auch Bewusstsein, wo dieser Selbstbezug nicht da ist, sodass man grundsätzlich gezwungen ist, zu sagen, wir haben es hier im Bewusstsein, in diesem Personenkern des Menschen, mit einer eigenen Seinsheit zu tun, die parallel zum Organismus besteht, denn es ist unmöglich, irgendwo das Bewusstsein auch nur im Körper zu lokalisieren. Dann könnte man vielleicht aber noch sagen, ja, es hat einen berühmten Philosophen gegeben, Descartes, ein geschliffener und gescheiter Mann, ein großer Zweifler, und er hat gesagt, wir müssen alles anzweifeln. Doch irgendwo muss ein Ende sein. Und daher gibt es den berühmten Spruch von ihm, Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. An dem muss man zumindest festhalten. Nun aber ist es so, dass diese Säule auch schon ins Wackeln gerät, durch die Erforschung der beiden Hirnhälften. Sie wissen, man hat einfach hier eine Trennung gemacht, um bei epileptischen Anfällen die Krämpfe zu mindern. Und hier hat sich nun gezeigt, unter anderem, dass zum Beispiel jemand, der das Sprachzentrum auf beiden Hirnhälften verteilt hat, eine höhere Sprachfähigkeit an den Tag legt. Zudem hat sich gezeigt, dass hier zwei Formen des Ichs bestehen können. So könnte zum Beispiel das eine Ich Rennfahrer werden wollen und das andere Redemptorist. Es hat sich aber auch gezeigt, sicherlich, wenn ein Mensch in sich gespalten ist, wenn er vielleicht belügt, mit sich selber nicht zurechtkommt, dann nach der Durchtrennung auch noch Aggression und Gespaltensein aufweist. Doch durch das Trennen der Brücke lässt sich die Seele nicht durchschneiden. Sie kann beides in eine Einheit zusammenführen. Ja, meine lieben Gläubigen, in diesem Zusammenhang mit diesen ganzen Formen der Beobachtungen, die man in letzter Zeit gemacht hat, ist nun einfach Folgendes gegeben. Das, was wir im philosophischen und theologischen Raum als Seele bezeichnen, die Fähigkeit zu denken, die Weisheit, die Intuition und Inspiration, die Kreativität, dass dies alles verbunden ist mit einem Personenkern, den wir Seele nennen möchten. Und meine lieben Gläubigen, das ist die Botschaft heute. Was wir vorhin vom Nobelpreisträger gehört haben, wird zwar noch gesprochen, aber es kommt der Tatsache des menschlichen Bewusstseins nicht entgegen. Es ist unmöglich, vom Körper her die Vielfalt der seelischen Begabungen des Menschen auch nur annähernd zu erklären und aufzugreifen, sodass wir heute, hier und jetzt mit voller Sicherheit sagen können, der Mensch hat eine Seele. Weil wir eine Seele haben, meine lieben Gläubigen, sind wir in der Lage, Menschen zu sein, die das tiefste Gebot des christlichen Glaubens verwirklichen können, nämlich die Eigen- und die Nächstenliebe. Wir sind in der Lage, Verantwortung zu tragen, und wir sind vor allem in der Lage, verantwortlich zu leben. Wir sind in der Lage, unser Leben zu gestalten, unsere Seele zu verklären und, was das Größte ist, wir sind in der Lage, die Gnade Gottes mit hineinzunehmen und so das Ewige in uns, das Unsterbliche, nämlich unsere Seele, zu durchtränken mit dem ewigen Leben und der ewigen Liebe, die uns in Christus gegeben ist. Wenn es keine Seele gibt, gäbe es keine Verantwortung, gäbe es keine Achtung vor den Menschen, gäbe es keine Möglichkeit, aufzubauen zum Guten hin und vor allem niemand könnte für den anderen voll etwas tun. Denn wo es keine Seele gibt, schrumpft der Mensch auf seine Leistung zusammen. Und es wäre dann unklug und nicht mehr vernünftig, würden wir uns um den Kranken, der vielleicht nicht mehr genesen wird, kümmern? Würden wir die alten Menschen über das Pensionsalter hinaus erhalten? Würden wir selbst jemanden, der nicht das erbringt, was wirtschaftlich auf die Kante etwas zu legen hat, nicht sofort hinauswerfen. Ehrlichkeit und Menschenwürde würde es nicht mehr geben. Meine lieben Gläubigen, darf ich zum Schluss noch ein kleines Beispiel hereinfügen? Vielleicht habe ich es einmal genannt, das mich aber immer sehr beeindruckt hat und das eben aus diesem Ganzen heraus in einem neuen Licht erscheint. Es handelt sich hier aus der französischen medizinischen Literatur um den Fall der Käthe. Sie war von Kindheit an völlig verblödet. In den 20 Jahren, wo sie da lebte, hat sie niemals einen verständlichen Laut ausgesprochen. Ein Bein musste ihr abgenommen werden. Und eines Morgens ging der Arzt in das Zimmer hinein, sah diese Käthe auf dem Bett sitzend, wie sie sich das Lied vorsang: O Seele, wo findest du die Ruhe, die himmlische Ruhe? Der Arzt ging zurück, holte seine Kollegen und die Schwestern gingen in den Saal hinein und mussten feststellen, wie dieses völlig verblödete Wesen, das nie einen echten Laut von sich gab, nun ganz verklärt aufblickte und das Lied sang: O Seele, wo findest du Ruhe, die himmlische Ruhe? Dieses Mädchen hat nämlich im Innern immer in vollem Bewusstsein mitgelebt. Und in einer Stunde wie immer ist in ihr auf einmal das Licht in Wachbewusstsein aufgebrochen. Sie sang das Lied und starb. Meine lieben Gläubigen, wollen wir heute von diesem Abend mit einer ganz inneren Freude nach Hause gehen. Mit einem ganz großen Vertrauen zu uns selber. Und verneigen wir uns in Ehrfurcht vor unserer eigenen Seele. Und versuchen wir von diesem Wissen aus, unsere Seele im Inneren zu pflegen, damit Sonne und Frohsinn und Kraft in uns sich verwirkliche. Denn nur im Bewusstsein eines nicht dem körperlichen Tod anheimgehörenden Personkerns, einer unsterblichen Seele, dürfen wir den Glauben, den Christus uns verkündet hat, aufnehmen und strahlen bis ins hohe Alter hinauf, bis zum letzten Atemzug. Denn in der Seele ist uns ein Abbild des Ewigen gegeben. Ja, Herr, so hast du mich und hast du dich geliebt. Hast du uns alle geliebt, dass du uns nach deinem Ebenbild geschaffen hast. Nach deinem Ebenbild nach außen, nach deinem Ebenbild nach innen. Lass unsere Seele leuchten und nimm sie auf in deine ewige Liebe mit hinein. Denn sie ist hier und ist auch bei dir. Möge dies für uns alle so durch unser ganzes Leben bleiben. Amen.